In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Miriam Anderer. Sie verlor 2018 ihren Mann durch Krebs und erlebte heftige psychosomatische Beschwerden. Sie verlor zum Beispiel ihren Appetit, hatte Schluckbeschwerden und rutschte dadurch in eine Essstörung. Wenn du selber damit Probleme hast, dann achte bitte gut auf die beim Hören dieser Folge. Was ihr dabei geholfen hat und wie sie heute damit umgeht, erfährst du in diesem Gespräch. Ein wichtiger Hinweis noch für die: Miriam war außerdem zweimal in unserem Online-Programm Winterkraft mit dabei und sie erzählte in dieser Folge, welche Workshops für sie ein besonderes Highlight waren. Und wir starten natürlich wieder dieses Jahr Mitte Oktober für die Warteliste und du kannst jetzt schon auf diese unverbindliche Warteliste setzen. Damit verpasst du den Start nicht. In den Shownotes unten findest du den Link dazu. Jetzt aber zupf da am besten ein Taschentuch, ich habe die halbe Folge durchgeheult und lass dich von diesem Gespräch berühren und ermutigen zugleich. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Miriam, ich freue mich riesig, dass du heute hier im Podcast Trauerwelle mit mir über Trauer und Verluste sprichst. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Kathi und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, gern. Stell dir doch mal bitte einmal vor, wer bist du, was machst du so, wo lebst du? Erzähl uns mal.
Ja, also ich bin Miriam, ich lebe in der Nähe von Karlsruhe, am Rande vom Nordschwarzwald und ja, ich arbeite als Managementassistentin in einem Industrieunternehmen. In meiner Freizeit bin ich sehr gerne in der Natur unterwegs. Ich gehe Radfahren und wandern und engagiere mich aber auch ehrenamtlich in der Sterbe- und Hospizbegleitung.
Und das machst du ja eigentlich noch relativ frisch. Sterbe- und
Hospizbegleitung, ja,
oder?
Die Ausbildung habe ich, muss ich überlegen, 2022 absolviert.
Ja.
Genau.
Genau. Und du bist mittlerweile auch Seelensporttrainerin und das seit 2023, soweit.
Ja.
Weil die ganzen Zahlen, was du alles schon gemacht hast, bin ich selber fast durcheinander gekommen. Du hast aber gestartet mit Seelensport 2020 in der Erholungswoche. Warst dann nochmal in der Erholungswoche 2022.
21?
Genau. Und dazwischen warst du dabei bei den Online-Kursen Winterkraft immer wieder mal. Zweimal, glaube ich, was, oder?
Ja.
Genau. Ja, und dein Weg ist eben natürlich, wie der Podcast schon sagt, ziemlich traurig. Also das, was passiert ist, was ist denn da passiert? Was hat die genau zu Seelensport hingeführt, zu dieser Erholungswoche dann?
Ja, im Mai 2018 ist mein Mann an einer Krebserkrankung verstorben. Ich hatte ihn da vor 3,5 Jahren begleitet. Genau, und ja, nach seinem Tod ist für mich erstmal durch eine Welt zusammengebrochen. Mein Leben hat sich ja von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt. Und ja, so habe ich mich dann im Laufe der Zeit mit viel Literatur zum Thema Tod und Trauer. Genau.
Und kannst du dich noch erinnern, wie du dann auf Seelensport gestoßen bist?
Ja, tatsächlich, ich habe ein Buch gelesen von einer Kollegin, denke ich, von dir, von der Silke Timura, ein Teil von dir heißt.
Ah ja, die Silke, ja.
Genau, und da war eben auf einer der letzten Seiten ein Einleger von deinem Buch Larissas Vermächtnis. Genau, und so bin ich das erste Mal auf deinen Namen gestoßen, genau, und so eben dann recherchiert, deine Geschichte, den Seelensport. Genau, so das waren die ersten Kontaktpunkte, genau. Und dann war das aber erstmal wieder weg. Und später hatte ich dann auch ganz konkret auch nach einer Auszeit gesucht. Und so eine normale Art von Urlaub kam für mich nicht in Frage. Und eben dann habe ich dieses Angebot von der Erholungswoche gesehen. Und es hat mich sofort, da war ich gleich, das hat mich einfach total angesprochen, die Kombination. Auch mit den Gefühlen und wieder in Kontakt kommen mit dem eigenen Körper, denn das war für mich auch ein sehr großes Thema. Also, ich habe mich ja so in viele kleine Einzelteile zerlegt gefühlt. Ja, genau.
Und du warst ja auch, glaube ich, 18 Jahre mit ihm zusammen, oder? Mit deinem Mann. Und ich kann mir vorstellen, in so einer langen Zeit macht man auch Urlaub die ganze Zeit miteinander, oder? Also jedes Jahr ist man irgendwo vielleicht im Urlaub zusammen, mehr oder weniger, oder? Und vielleicht gar nicht so viel mit Freunden oder so. Wie war das bei euch da?
Ja, wir haben eigentlich unsere Urlaube schon hauptsächlich gemeinsam verbracht. Natürlich hatte jeder mal ein Wochenende hier oder da mit den Freunden natürlich. War auch sehr wichtig, dass jeder auch seine eigene Zeit bekommen hat. Aber grundsätzlich so die Urlaube, die Jahresurlaube haben wir immer sehr, sehr gerne auch zusammen verbracht, ja.
War dann die Erholungswoche so der erste Urlaub dann, nachdem er gestorben ist, oder wie war das?
Ich war einmal für ein paar Tage, bin ich allein an den Bodensee gefahren. Das war okay. Aber ich habe schon gemerkt, das funktioniert halt so nicht. Und ja, so diese Gemeinschaft, die ja eben auch beim Seelensport so wichtig ist und gepflegt wird. Ja, das war einfach mit ausschlaggebend in so einer geschützten, in so einem geschützten Raum. Eben ein paar Tage zu verbringen und einfach auch so mit dem da sein zu dürfen, was man eben in der Trauer mitbringt und das halt nicht immer so einfach ist. Aber bei mir war das so, ich war halt sehr wenig nach außen kompatibel, wenn man das mal so sagen kann. Und da war das natürlich ideal, so einen geschützten Raum zu bekommen. Und ja, da konnte man sich, also ich konnte mich da auch wirklich gut erholen.
Ja, das freut mich.
Ja.
Ja, nochmal. Und du warst ja sogar zweimal dabei, also 2 Jahre später bist du dann nochmal mit dabei gewesen. Wenn du jetzt so zurückblickst auf diese 2 Wochen, was war so dein persönliches Highlight? Was hast du so besonders für die mitnehmen können?
Also zum einen war das natürlich dein Dasein, deine Authentizität, deine Offenheit. Natürlich das Konzept, der Seelensport, die Einheiten. Ja, für mich war es ganz arg wichtig, auch wieder einen Bezug zu meinem Körper zu bekommen und ihn auch so als Ganzes wieder wahrnehmen zu können. Also das war schon sehr, sehr wichtig für mich und auch, glaube ich, elementar, um weitergehen zu können. Ja, was waren auch die vielen Gespräche und es das einfach, dass man so sein darf, durfte oder sein darf, wie man eben gerade halt ist, ne, zu dem Zeitpunkt. Und ja, also ich fand das ja einfach rundum für mich sehr, sehr gelungen und es hat mir sehr, sehr gut getan.
Schön. Da kommen wir mal gleich wieder die Tränen, wenn ich das so höre. Ich kann mich nämlich noch so gut erinnern an die Wochen. Also ich vergiss wirklich nichts aus den Wochen. Manchmal tue ich mir ein bisschen schwer, so zuordnen, wer in welcher Woche nochmal war, weil es ja doch schon einige sind, aber also es ist schon für mich immer wieder sehr berührend. Voll schön. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das, was passiert ist, eben dein Mann, was war so die größte Herausforderung für dich persönlich danach? Ich meine, man muss sagen, bei dir hast du ja auch schon 3,5 Jahre diese Pflege und dieses Begleiten, oder? Das war ja, kann ich mir vorstellen, auch körperlich extrem herausfordernd. Was war danach eben so die größte Herausforderung für dich?
Ja, zunächst war das einfach so, dass ich erstmal komplett im Funktionsmodus weiter agiert habe und überlebt habe. So das erste halbe Jahr.
Hast du dann auch
Und
wieder gearbeitet oder warst du da dann
ja,
nur?
ich bin relativ schnell weiter arbeiten gegangen. Also ich habe auch während der Krankheit meines Mannes mitunter mit Stundenreduzierung, aber ich habe immer gearbeitet. Ja, war ihm auch wichtig. Er wollte aus, war ihm sehr, ja, er wollte einfach, dass ich da ein Stück weit mein Umfeld auch und meinen Alltag, meine Struktur, dass das aufrechterhalten bleibt oder aufrecht, ja, dass ich das aufrechterhalten kann und da so eine Kontinuität auch drin habe. Das war ihm sehr, sehr wichtig, dass das ein Stück weit so bleibt. Und ja, deshalb bin ich auch relativ schnell wieder zur Arbeit gegangen, aber ich muss sagen, Ich hatte auch ganz, ganz großes Glück mit meinem Arbeitgeber. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, denn mir ist ganz klar, dass das nicht unbedingt so der Fall ist, wie ich das habe erfahren dürfen, dass man mit so viel Verständnis und Unterstützung mir vieles ermöglicht hat oder einen ganz großen Freiraum auch gegeben hat, auch schon während der Krankheit meines Mannes. Und das hat es natürlich schon relativ einfach gemacht, auch wieder zur Arbeit zu gehen. Natürlich habe ich versucht, meinen Job genauso zu machen wie vorher. Aber ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig das ist und dass es einfach auch emotionale Ausbrüche gibt und da die Gefühle fragen mich, ob man bei der Arbeit ist oder eben zu Hause. Und man kann es sich vornehmen, es dort eben ja, zu verbergen oder runterzuschlucken. Aber auch mir ist das natürlich oft nicht gelungen. Genau, und dann, dass man da einfach so auch sein darf. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Das war eine große Unterstützung, trotz allem auch Struktur im Alltag weiterzuhaben, weil ich habe ja keine, oder wir haben keine Kinder. Also ich war dann auch tatsächlich ganz allein. Und ja, ich denke, das war schon eine große Stütze, eben diese
Das heißt,
Tagesstruktur auch zu haben.
genau diese Struktur, die einfach auch dann zum Teil Halt schenkt, gell, in so einer
Auf jeden
haltlosen
Fall. Ja.
Zeit, wo einfach alles wegbricht und keine Kontrolle mehr hast, über nichts mehr das Gefühl, oder? Dass man
Ja.
dann da wenigstens nur irgendwo eine Kontrolle hat
Ja,
in dem
richtig.
Rahmen. Und wie war das von Arbeitskollegen? Hast du ja gerade angesprochen, eben dein Chef, die haben Verständnis gesagt und Arbeitskollegen, hat es da irgendwie auch viel Verständnis gegeben oder war das so schwierig manchmal?
Nö, also muss ich sagen, das war für mich relativ einfach da bei der Arbeit. Ja,
Das
ich
ist
habe nicht
was
so
Gutes.
viele Kollegen, also von daher. Aber das hat echt gut, muss ich sagen, es hat sehr gut gepasst. Ja. Also, habe ganz große Dankbarkeit in mir auf jeden Fall.
Schön. Und was war schon eben an Herausforderungen dann da, wenn eben dieser Bereich sich wenigstens noch relativ gut angefühlt hat? Hat es dann andere Bereiche gegeben, wo es dann vielleicht nicht so war oder Schwierigkeiten eben, wo du sagst im Alltag, boah, das ist echt herausfordernd gewesen?
Ja, also so das erste halbe Jahr war ich so vollkommen im Funktionsmodus. Es gibt ja viel zu regeln. Also das ist ja leider halt auch der Fall, dass man ein Stück weit auch funktionieren muss. Mir war das ziemlich extrem ausgeprägt, weil ich natürlich aufgrund der Versorgung während der Krankheit da schon ziemlich in diesem Verhaltensmuster auch drin war und das sich natürlich auch nicht von heute auf morgen dann ablegen lässt. Und naja, und mit der Zeit habe ich halt schon auch meine Kräfte irgendwo gelassen und habe dann gemerkt, ja, das wird sich jetzt verändern, dieser Funktionsmodus, den wird es so nicht mehr geben. Und dann habe ich gemerkt, aber so im Außen, da passiert es irgendwie gar nicht mehr rein. Und ich erfülle die Bilder nicht, die man irgendwo von mir hat. Und also das war eine Riesenherausforderung, dieses Außen, also so die Umwelt. Ne? Ich lebe in einem relativ kleinen Dorf und da ist das halt auch alles noch sehr, ja, stigmatisiert, würde ich mal sagen. Und klar ist immer schwierig, wenn jemand geht, wenn man war 51, da gibt es noch die Mama und der Papa ist auch schon verstorben, aber ja, wenn eben diese Reihenfolge, ne, innerhalb der Familie auch ja, nicht eingehalten wird und wenn jemand geht und das ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, und ich mich einfach auch, ich habe gemerkt, für mich passt das so irgendwie nicht, wie man hier im ländlichen Gebiet halt auch Abschied nimmt oder zu trauern hat. Und das war für mich sehr, sehr herausfordernd, da für mich dann das klar zu bekommen und dann auch im zweiten Schritt dafür einzustehen und halt auch entsprechend zu handeln oder mich zu verhalten, ja.
Und hat es dann aber auch Menschen gegeben, wo du sagst, boah, das war echt eine Riesenstütze für mich. Aufgrund von diesen Menschen habe ich es vielleicht doch gut hinkriegt.
Auf jeden Fall. Also ich habe meine Eltern als sehr große Unterstützung schon immer. Und ich hatte auch aufgrund der chronischen Erkrankung meiner Mama, hatten wir schon recht frühzeitig, nach der Diagnose meines Mannes, habe ich mir eine psycho-onkologische Therapeutin gesucht, die mich schon im Prinzip während der Krankheit begleitet hatte. Also da war ich auch schon sehr gut versorgt und hatte schon ein kleines Netzwerk. Und auch in den letzten Wochen vor dem Tod meines Mannes hatte ich wieder Kontakt zu unserem Seelsorger aufgenommen und der hat mich dann auch in dieser letzten Phase begleitet und auch darüber hinaus, ja. Und natürlich die engsten Freunde, ja. Aber
Und ist es dir immer leicht gefallen, nach dieser Hilfe auch zu fragen? Weil es gibt viele Menschen, die tun sich extrem schwer und trauen sich oft nicht. Dann gibt es oft so blöde Glaubenssätze, das habe ich zum Beispiel gehört lang. Hilfe holen bedeutet schwach sein, du kriegst nicht hin oder so. Wie ist dir damit gegangen? Ist dir das leicht gefallen?
ja, eigentlich schon, weil ich das schon bei meinen Eltern erlebt habe, wie wichtig und ja, richtig, was heißt richtig für uns als Familie richtig war, sich da einfach Hilfe und Unterstützung zu holen, weil es gilt immer erst auch mal so eine Diagnose zu verarbeiten und je nach Krankheitsbild, ist es eben auch so, dass sich die Person ja, an ihren Zügen halt verändert. Und auch da gilt es dann damit umzugehen und das halt teilweise auch einordnen zu können und besser verstehen zu können und einen Umgang damit zu finden. Also ja, für mich war das eigentlich überhaupt kein Problem. Es musste für mich passen und ich denke auch immer, wenn man selber die Initiative ergreift, dann passt es auch. Schwierig wird es, wenn jemand denkt, man bräuchte.
Ja, voll.
Finde ich sehr schwierig, aber wenn der Betroffene oder ja selbst da die Initiative ergreift oder das Gefühl hat, dann ist das auf jeden Fall eine gute Basis, dass man auch ein gutes Vertrauensverhältnis dann eben auch aufbauen kann und eben das auch, denke ich, die Unterstützung dann bringt, die man sich erhofft oder erwünscht. Ja.
Ja, ich finde das so ziemlich schmale Gratwanderung, dieses gerade als Freunde oder so im Umfeld, die können das ja oft gar nicht so einordnen, zuordnen. Braucht sie jetzt was oder nicht? Und man kann als Trauernder oft selber auch schwer diese Bedürfnisse kommunizieren und weiß es selber gar nicht, was man jetzt braucht und so. Also schwierig, gell? Dass man dann auch sagt, hey, probier doch das mal und dann ist das aber gleich zu viel und sagt, was ist mit dir? Lass mich mal in Ruhe. Ich muss jetzt gar nichts und ich will gar nichts. Da glaube ich echt, muss man einfach einen sehr sensiblen Umgang damit haben. Und ich finde immer, dass uns von den wichtigsten Dingen im ersten Zug erstmal ist, einfach zuhorchen, dass man einfach mal die Person reden lässt und zuhorchen, zuhorchen, zuhorchen. Und irgendwann kann man es vielleicht auch einordnen, dann, okay, das braucht vielleicht professionelle Hilfe. Ich bin eine Freundin, ich kann da an der Stelle gar nicht weiterhelfen. Gerade wie du angesprochen hast, dieser Umgang mit Patienten, die eben das Wesen auch verändern durch die Erkrankung, ja, das ist brutal herausfordernd. Und da kann dann oft eine Freundin an der Stelle gar nicht weiterhelfen. Dann braucht es einfach professionelle Hilfe. So.
Also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Für mich war es auch immer klar, ich möchte mit gewissen Dingen weder meine Familie noch die Freunde belasten. Und also das war für mich klar, dass ich mit solchen Themen jemand Professionelles, auch Außenstehendes brauche, um eben eine bestmögliche Unterstützung auch zu bekommen. Ja, Freunde, wie du gesagt hast, absolut können zuhören, das ein Stück weit mittragen. Das ist auch nicht immer so einfach, kann auch nicht jeder. Ich finde, es geht schon sehr weit. Was man da auch vielleicht jemandem zumutet, gut, ist dann die Basis der Freundschaft, kann man das oder halt auch nicht. Aber ich denke, ab einem bestimmten Punkt ist wirklich wichtig, dass es ja, jemand mit professionellem Hintergrund ist auf jeden Fall, ja.
Voll. Und ich weiß auch noch, dass es bei dir auch einiges an psychosomatischen Beschwerden gegeben hat, die sich da einfach entwickeln konnten in dieser Zeit. Magst du da mal ein bisschen erzählen, was war da bei dir vorrangig irgendwie da?
Ja, also am Anfang war das eigentlich noch gar nicht so im Vordergrund. Da hatte ich nur diesen Kloß im Hals, diese Enge auf der Brust. Das hat sich so ein bisschen manifestiert. Und ja, mit der Mit der Zeit war das dann auch so. Also ich konnte natürlich auch die ersten Tage nach dem Tod von meinem Mann nichts essen. Also ich konnte nur trinken, nur flüssig, mal ein Süppchen oder so, das ging dann, aber ansonsten wirklich mich ernähren konnte ich nicht. Gab dann Phasen, da ging das ein bisschen besser. Manchmal, wenn ich abgelenkt war oder so mit der Freundin oder bei den Eltern, dann schon. Aber ich für mich habe im Prinzip das Essen aus meinem Tagesablauf gestrichen. Also ich muss auch sagen, da waren auch die Kollegen bei der Arbeit, diejenigen, die mich da immer auch ermutigt haben, mich zum Mittagstisch mitgenommen haben und wirklich auch geschaut haben, dass ich da wenigstens ein paar Gabeln runterbekomme. Und es war wirklich oft so, dass ich 3, 4 Bissen nahm und dann war es eben erledigt. Ja. Ja, das hat sich dann leider aber auch ein Stück weit zugespitzt mit der Zeit. Und also ich hatte dann eigentlich auch eine Essstörung, was auch schwierig war. Ich hatte halt auch diesen Verlust vom Geschmack. Also ich hatte halt auch die Lust wahrscheinlich am Essen, an den Nahrungsmitteln, an den Geschmäckern verloren, weil ich halt nichts mehr geschmeckt habe. Ne? Es war alles total fad und ja, es war irgendwie so weg. Es war alles total neutral und
Komplett
ja.
betäubt, so sogar an der Stelle. Ja.
Ja. Also das war so diese Appetitlosigkeit. Was ich auch extrem hatte, war so eine komplette Verspannung eigentlich im ganzen Körper. Also es war letztendlich wie ein Panzer, den ich um mich hatte. Ja, und der ging halt von oben bis unten und hatte ja relativ starke Rückenschmerzen, Nackenschmerzen wurden stärker. Ich hatte mit der Hüfte Probleme bekommen, was dann auch auf einmal ganz neu war und ich damals nicht einordnen konnte. Heute weiß ich um die Geschichte der Hüfte oder der Wichtigkeit der Hüfte in der
Oh
Trauer.
ja.
Genau. Ja, und ansonsten, was hatte ich noch? Ja, Nasenbluten hatte ich ganz oft durch
Ach
diesen
krass.
Druck, den ich in mir hatte. So. Ständig, aus dem Nichts, richtig, heftig, ja. Irgendwann kamen auch Panikattacken dazu und Schwindelanfälle. Das hat es dann so.
Und vom zeitlichen Rahmen her, wann hat es so begonnen, diese Beschwerden, die dann so nacheinander, die sind wahrscheinlich nicht alle eben gleichzeitig auftreten, sondern es ist so das eine zum anderen und so weiter. Dann ist wieder uns stärker und das andere wieder weniger so, oder?
Also angefangen hat es wirklich mit dieser Appetitlosigkeit und diesem Verlust von Geschmacksempfinden. Und ja, auch die Verspannungen und so weiter, das war schon relativ schnell da, aber das war alles noch so unterschwellig, mal ein bisschen mehr, mal weniger, so wie man es vielleicht sonst auch mal kennt. Und dann hatte ich natürlich auch diesen wahnsinnigen Druck in mir, das hat sich immer mehr aufgebaut, auch Ängste mit Ängsten verbunden und dann kam eben dieses Nasenbluten, die Panikattacken, später auch mal noch diese Schwindelanfälle, das war dann wieder zu einem späteren Zeitpunkt, aber ja, tatsächlich, so die ersten 1,5 Jahre waren es eigentlich, waren das 2 Jahre mit dem Geschmack und diese komplette Anspannung auch mit dem Nasenbluten, das war, hat mich so die ersten Jahre begleitet. Panikattacken hin und wieder, ja.
Und wann würde ich dann sagen, oder wie, was ist dann passiert, dass es sich eben langsam verbessert hat? Weil jetzt, glaube ich, ist ja vieles nicht so akut oder nicht so intensiv da. Manches vielleicht zwischenzeitlich schon noch. Was hat dir da geholfen in dieser Zeit? Also hat es da irgendwelche Dinge gegeben, wo du sagst, boah, das war voll der Game Changer oder hat mir, keine Ahnung,
Ja,
voll gut getan?
also ich werde halt auch zu meiner Bio dazu. Ich war nach einem knappen Jahr, dann nach dem Tod, bin ich in die Klinik gekommen, weil ich mich körperlich ziemlich runtergewirtschaftet habe, um es mal so zu nennen. Und ja, das war so der erste Game Changer, wo klar war, okay, jetzt, wenn ich weiterleben möchte, dann muss ich ein bisschen was ändern, um es ganz kurz zu fassen. Und ja, dann hatte ich mich ja da ganz gut erholt, hat auch wieder eine Perspektive für mich. Und ja, Dann war ich ja das Jahr drauf bei dir zum ersten Mal in der Seelensport-Erholungswoche. Und das war wirklich so, da gab es auch so Schlüsselerlebnisse oder ein richtiges Schlüsselerlebnis. Und darauf ließ ich dann schon auch wieder aufbauen. Also ich wollte dann auch wieder, ja, ich habe auch wieder Lust am Leben bekommen. So ganz vorsichtig mal.
Ja,
Mal zu gucken,
so
ob
der
das, aber
erste
ich
Funke.
konnte es mir dann wieder vorstellen und ja, war dann wirklich auch so gut aufgebaut und gestärkt, um zu sagen, ja, jetzt kann ich nach Haus fahren und jetzt gehe ich mal erste Schritte. Was bis dahin eigentlich ich für mich so noch nicht sehen konnte. Also ich hatte auch keine Perspektive mehr für mich. Das war alles so, ja, von heute auf morgen. Das war eigentlich schon, ja, das höchste der Gefühle, was so einen Zeitraum angeht. Also, genau. Und
Ja, für mich, also als Außenstehende, ich kenne die ja eben seit dieser Zeit und ich kann mich auch noch so extrem an diese Woche erinnern, an diese erste. Und es hat sich, also wenn ich die jetzt heimziehe, so und im Gegensatz zu damals, dann würde ich sagen, du bist da gewesen, wie so, als hättest du so einen grauen Schleier über dir. So, also da war nicht viel Emotionen, so eher so erzwungene Lächeln, gell, die halt einfach so aus Nettigkeit miteinander entstanden sind. Und ich finde, es war schon ein Riesensprung eben in diesen 2 Jahren, wo du ja dann später nochmal in der Erholungswoche warst. Da bist du ja vorher mal ohne diesen Schleier gekommen. Natürlich, manche Stellen waren vielleicht noch nicht so eben, wo es schön ist, aber also das war andere Miriam einfach komplett. So, gell. Das habe ich auch schon faszinierend gefunden, so als Außenstehende. Für die nochmal, dass das unfassbar war, diese Veränderung, was du da schon durchgemacht hast oder erlebt hast.
Ja, das war für mich so, ich habe gespürt, okay, ich hab Energie in mir und mein Körper, er existiert als Ganzes. Und dann kann ich die Kraft, ich kann die Kraft spüren, die war ja noch da, irgendwo ganz weit weg und oder so ein kleiner Kern zumindest. Und das hat mich natürlich schon sehr positiv und zuversichtlich gestimmt. Und das gab mir auch wieder ja, so einen Schub der Handlungsfähigkeit auch einfach. Also, dass ich was schaffen kann, wenn ich's möchte, dass ich die körperliche Kraft auch habe. Und dass ich halt wollte. Also das war schon ja, das Elementare dabei, dass ich einen Willen hatte. Den hatte ich vorher nicht genommen.
Ach schön. Da kommen wir mal schon wieder die Tränen. Das wird eine verheulte Folge für mich. Obwohl ich muss echt, ich glaube, fast keine Folge habe ich noch erlebt, wo man nicht die Tränen kommen sind. Das ist immer wieder berührend. Ja, du warst dann auch bei Winterkraft dabei und wir haben ja da diesen Ernährungsworkshop zum Beispiel drin. Und wie war das für die? Also wir haben ja viele Workshops natürlich, viele Themen und so und ganz viele Bereiche rund um Körper und so, aber gerade weil du auch über Ernährung geredet hast, wie war das für die? Was hat der vielleicht dir auch mitgeben können an der Stelle? Kannst du
Gut,
überhaupt erinnern?
das war dann noch mal ein bisschen später auf
Genau.
meinem Weg, als ich bei der Winterkraft teilgenommen habe. Und dieser Ernährungsworkshop, das war für mich, da haben sich die Puzzleteile eins nach dem anderen zusammengefügt und mir ist sehr vieles klar geworden. Viele, viele Fragen wurden da für mich beantwortet. Ich habe es auf einmal verstanden, weshalb ich damals so reagiert habe oder das ein oder andere auch nicht mehr mochte. Also es erschloss sich eigentlich in diesem Workshop so nahezu alles. Und das hat, ja, das war für mich, da konnte ich dann irgendwie das so stehen lassen, abgerundet. Und es war dann jetzt für mich stimmig. Ich habe nochmal eine Erklärung gehabt. Natürlich hätte ich mir das vorher auch alles erlesen können und recherchieren können. Da hat mir schlichtweg einfach auch die Kraft dazu gefehlt. Ne? Und das ist natürlich wirklich was Tolles, wenn man das auf so eine, ich finde auch Patrizias Art und Weise, also einfach, mich hat es total abgeholt und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Runde und was sie erzählt hat und wie sie es präsentiert hat, wirklich gut verständlich. Und also ja, wie ich es gerade gesagt habe, es war für mich einfach dann so nochmal, ja, hat sich es einfach für mich erschlossen und ja, dann konnte ich es auch gut, kann ich es jetzt für mich auch gut stehen lassen. Ja.
Und schon hat es ja auch ganz viele Inhalte gegeben und jetzt haben wir ja schon wieder Herbst. Was war so dein persönliches Highlight neben diesem Workshop vielleicht in Winterkraft?
Also grundsätzlich an Winterkraft finde ich sehr, sehr schön oder das hat mir sehr, sehr gut getan, dass es eben nicht mit Weihnachten endet, sondern wirklich noch bis Mitte Februar verschiedene Termine angesetzt waren. Und also schon allein das, dieser Hang ins oder dieses gemeinsame Überschreiten ins neue Jahr und die ersten Wochen, weil das habe ich auch immer als sehr, sehr herausfordernd empfunden. Die Feiertage, das ist das eine, aber dieser Jahreswechsel und dann plötzlich ein neues Jahr mit 365 Tagen, mich hat es schier umgehauen. Das war einfach too much. Ich
Voll.
konnte es nicht,
Ich
das
finde
ging
immer
einfach nicht.
dieser Gedanke war für mich ganz, ganz schlimm. Ich weiß noch, 2013 hat es nur so Erinnerungen gegeben mit der Larissa, die ich eben erlebt haben. Und 2014, ich habe mich so gewehrt vor diesem Jahreswechsel und dann Januar, dachte, hey, dieses 2014, es gibt keine einzige Erinnerung mit ihr in diesem Jahr. Es wird nichts geben mit dieser Zahl in Zusammenhang, außer Schmerz und Sehnsucht und so weiter. Das war für mich auch ganz, ganz schlimm und deswegen, genau aus dem Grund, weil ich weiß, wie schwierig oft der Januar dann auch ist, dieses Loch, wo man denkt, jetzt sind doch die Feiertage rum, jetzt geht's bergauf. Ja, leider alle, die dazu hochen und vielleicht noch Hoffnung haben, und das tut mir wirklich leid, aber es ist oft sehr schwierig an dem Punkt, gell? Genau aus dem Grund und auch diese, bei uns halt natürlich auch dieses Wetter und es ist dunkel und es ist auch kalt und so, das macht
Ja,
es nicht
sicher
besser.
sind viele Faktoren oder äußere Einflüsse, die natürlich dann, denen wir uns als Trauernde da, denen wir da ausgesetzt sind, auch ja, tatsächlich, genau. Ja, genau, aber an wirklich erinnern tue ich mich immer noch sehr, sehr gerne und ich habe es immer mal wieder vor mir. Das ist dieser Workshop mit diesem Vision Board.
Ja,
Ja.
ich habe so erst mal angeschaut, mein eigenes, und habe gedacht, ich bin gespannt, was sie dieses Jahr wieder macht.
Genau.
Ja.
Also ich hatte ja in Winterkraft teilgenommen. Da war jetzt mein Mann schon 4 Jahre verstorben. Ja, also
2022 war das erste Mal, ja.
genau. Und also da konnte ich mir es jetzt auch gut vorstellen. Da war ich auch bereit. Es hat für mich so vom Zeitlichen her auch gut gepasst. Ich weiß nicht, wenn ich es früher gemacht hätte, ob ich dann schon wirklich was hätte damit anfangen können, aber so wie es war, hat es für mich sehr gut gepasst und ja, das einfach mal auf so eine neue Art, es zu visualisieren und dabei auch ein bisschen kreativ sein zu können. Das ist auch noch was, was mir in meiner Trauer geholfen hat, die Kreativität. Ja, das fand ich einfach auch mal eine schöne Sache, das so auf diese Art und Weise sich dem Thema zu nähern, wie denn nahe Zukunft aussehen kann. Es muss ja nicht immer die
Ja.
große Weite sein, sondern ich finde, es ist für mich heute immer noch im Hier und Jetzt zu sein, vielleicht noch morgen und übermorgen, ja, aber das ist für mich Zukunft. Aber das darf natürlich jeder für sich
Ja, und es geht ja, muss man sagen, bei diesem Vision Board
definieren.
jetzt nicht klar um irgendwelche Ziele,
Nein.
hauptsächlich beruflich oder so, sondern es geht wirklich so, was kann ich denn sehen mit meiner Trauer? Was darf entstehen mit meiner
Sehen.
Trauer, immer dieses mit meiner Trauer gemeinsam. Was ist da dann möglich, das mir gut tut, das mein Weg repräsentiert? Und das ist mir ja so wichtig, dass man da den Fokus drauf setzt. Ich nehme meine Trauer an die Hand, gehe mit ihr Schritt für Schritt in dieses neue Jahr und durch dieses neue Jahr und schau, was kann mir da alles hilfreich sein. So.
Ja.
Schön, das freut mich. Und dann hast du ja auch noch die Ausbildung gemacht. Du bist jetzt Trainerin eben, relativ frisch noch. Deine Trainertätigkeit, was war so das Schönste oder Berührendste? Hat es schon was gegeben aus dem Kurs oder aus einem Gespräch, egal, irgendwas, wo du sagst, bah, das hat mich schon erfüllt, berührt, was auch immer, oder war etwas besonders herausfordernd oder so. Nimm uns da mal mit.
Also ich gebe ja Kurse oder überhaupt mein Angebot seit, gibt es jetzt seit Januar. Und für mich ist der Seelensport, das ist für mich eine totale Herzensangelegenheit. Ich mache beruflich was ganz anderes. Und von daher ist das schon für mich, ich bin total erfüllt und sehr, sehr dankbar, dass ich das anbieten darf und dass es Menschen, trauernde Menschen gibt, die auch offen sind für eine andere Art, wie dem Gespräch ihrer Trauer und ihren Gefühlen sich anzunähern und dass sie mir ihr Vertrauen schenken und ja, offen sind. Das ist eigentlich für mich das ist schon das Größte eigentlich, ja. Ja, also es gibt jetzt nicht so den besonderen, speziellen Moment, sondern einfach, im Moment ist für mich einfach noch so die Tatsache, dass
Möglichkeit
ich
selber, ja.
das Angebot einbringen darf und ja, die Menschen, die ein Angebot suchen, auch unterstützen kann.
Ich denke mal jetzt mal wieder, wenn ich so an die Trainerinnen her, oh, ich wäre gern so ein Mäusle mal in jedem Kurs mal reinschnuppern. Ah, wäre echt mal gern mit dabei bei dir vor allem.
Ja, mir ist
Super.
einfach wichtig, einen Raum öffnen zu dürfen oder einen Raum geben zu können, wo sie eben so sein können, wie es ihnen gerade zumute ist. Ja. Und
Und du gibst wieder einen Kurs im Herbst, glaube ich, startet oder jetzt, oder?
ja.
Wann, wo, wie kann man die finden? Weißt du das auswendig oder soll ich einfach den Link in den Shownotes reinsetzen? Auf dem Profil von der Miriam findet man natürlich alle Taten. Also da könnt ihr euch natürlich auch informieren. Aber vielleicht weißt du auswendig, ich habe es mir jetzt geil aufgeschrieben.
Also der Kurs startet jetzt am 8. Oktober.
Ah ja, am 8. Oktober, super.
Genau. Das sind 6 Termine und immer 1,5 Stunden, 14-tägig.
Sehr gut. Und zwei letzte Fragen habe ich noch für dich. Die erste, deine Lieblingsübung beim Sehensport und warum?
Also ich habe eigentlich 2 Lieblingsübungen.
Okay, du darfst schon
Ja.
zwei teilen.
Oder die wichtigste Übung für mich beim Seelensport ist einfach der Sextant, weil er steht, das ist für mich die Basis, die Grundübung, damit alles Weitere entstehen oder fließen kann und weil er eben die Möglichkeit gibt, dass man sich ja auch mal mit sich verbindet, mal reinzuspürt, bei sich bleibt. Genau. Und dann lässt sich eben drauf aufbauen. Und meine, ja, Lieblingsübung, das ist tatsächlich der Phönix. Zum einen, weil ich einfach die Bewegung so sehr mag. Das ist eine Bewegung, wo die Arme so schwingen und man auch immer wieder in die Hocke geht. Das ist eine sehr kraftvolle Übung, finde ich auch. Und ja, jetzt beschäftige ich mich ja schon einige Zeit mit dem Seelensport. Und ja, ich muss so beobachten. Ich glaube, sie passt auch ganz gut zu mir, zu meinem Weg, dass man doch immer mal wieder aufsteht, so ein kleiner Phönix aus der Asche aufsteigt
Steigt.
und auch neue Kraft wieder sammelt. Und dann aber auch wieder, ja, sich ein bisschen zurückzieht.
Und
Wieder
geduldig
Zeit,
ist.
eine Auszeit braucht und
Ja.
eben dann wieder, ja,
Ja,
dieser Wechsel halt auch, ne? Also, dass man nicht ständig jetzt da steht wie ein Pfau und immer hier stolze Brust und schönes Gefieder, sondern dass eben auch beides sein darf. Und also für mich gesprochen, brauche ich auch einfach beides, ja, tatsächlich, genau, diese Phasen der Ruhe, der Sammlung auch wieder und Ausrichtung, innere Fokussierung, um dann eben auch wieder ein bisschen was auf die Beine zu bringen oder ja, für sich auch gestärkt wieder zu sein. Genau.
Schön. Oh, da kommen wir schon wieder die Tränen. Ah, und dann abschließend, was möchtest du nur einem trauernden Menschen mitgeben?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so viel. Ich kann nur von mir sprechen und ich bin damit sehr gut gefahren und ich denke, das passt auch ganz gut für viele, dass man genauso gut ist, wie man gerade ist, dass es ja vollkommen ausreicht. Ja. Und ich weiß, es ist schwierig und oft, ja, braucht es vielleicht auch mehrere Anläufe, ein bisschen Übung und auch Geduld. Aber dass man bei sich bleibt und auf sein Bauchgefühl hört. Und ja, denn ich glaube, man weiß selber am besten, was einem dann in dem Moment, in der Phase gut tut oder auch hilfreich ist. Dass man bei sich bleibt.
Toll. Ja, ein richtig schönes Schlusswort. Ja, in dem Sinn sage ich vielen lieben Dank, Miriam, für das berührende, schöne Gespräch, für die vielen Tränen, die mir jetzt runterrinnen. Es war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen und danke für all diese Einblicke. Und ich bin mir sicher, die Menschen da draußen haben viel mitnehmen können. Danke.
Ich danke dir.
Dann sagen wir nur Tschüss an alle da draußen und ja, bleibt so, wie ihr seid. Bis zum nächsten Mal.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.